So. Na? Jetzt aber. Audio läuft. Hallo, heute bin ich's nochmal. Wir machen weiter mit dem Kapitel Vektorräume mit Formen. Da haben wir uns am Dienstag schon ein paar Definitionen und Beispiele angeschaut. Heute wird es ein bisschen beweislastiger, aber wir schauen nochmal, was wir überhaupt schon wissen. Wir hatten das Kapitel angefangen, indem wir erstmal noch ein paar Beispiele für Körperautomorphismen gesehen haben, insbesondere komplexe Konjugation. Und diese Körperautomorphismen brauchen wir dann, um Sigma-Bilinearformen zu definieren. Das heißt, da hatten wir dann jeweils einen Körperautomorphismus gegeben und eine Abbildung, die wir haben, die abbildet von unserem K-Vektorraum oder von jeweils zwei Elemente aus dem K-Vektorraum, den wir haben, nimmt und abbildet auf ein Körperelement. Die haben wir Sigma-Bilinearform genannt. Wenn wir diese zwei Eigenschaften hatten, im Prinzip so eine Art Linearität in der ersten Komponente und in der zweiten Komponente sowas Ähnliches, wo wir aber noch unseren jeweiligen Körperautomorphismus berücksichtigen müssen. Wir haben gesehen, dass wir auf dem R hoch 3 ein Standardskalarprodukt als Beispiel dafür sehen können und auf dem C hoch 3 ein Standardskalarprodukt, was dann die komplexe Konjugation als Körperautomorphismus noch mit berücksichtigt. Und haben definiert, dass wir allgemein eine Sigma-Bilinearform ausdrücken können durch eine Gramsche Matrix, nämlich wenn wir eine geordnete Basis B-Dach von unserem Vektorraum hernehmen und die Matrix bilden, wo wir in jedem Eintrag J uns anschauen, was unsere Sigma-Bilinearform mit dem Iten und dem Jten Basisvektor macht. Als nächstes sehen wir ein Lemma, das uns sagt, dass durch eine solche Gramsche Matrix unsere Sigma-Bilinearform schon eindeutig bestimmt ist, wenn wir die Basis kennen. Wir hatten ja auch schon gesehen, für unterschiedliche Basen kann die Gramsche Matrix dann jeweils anders aussehen, aber wenn wir jetzt eine feste Basis haben, dann ist durch diese Gramsche Matrix unsere Sigma-Bilinearform eindeutig bestimmt. Das heißt, das ist das Erste, was wir heute zeigen. Wir nehmen uns Koeffizienten,
Lambda 1 bis Lambda n und Delta 1 bis Delta n. So dass wir das V mit den Lambdas darstellen können. Und das W mit den Deltas. Dann fangen wir an auf der einen Seite. Was passiert bei F1 von V, W? Naja, wir können V und W einsetzen und schreiben das hier in die Einträge rein. Lambda 1 mal W1 und so weiter bis Lambda n mal Wn. W lasse ich erstmal stehen, dazu kommen wir dann gleich. Und jetzt können wir die Eigenschaften verwenden, die wir haben, weil dieses F1 eine Sigma-Bilinearform ist. Und das Erste, was wir machen wollen, ist diese erste Eigenschaft verwenden, bei der wir Summen von Vektoren rausziehen können und den entsprechenden Wert unter der Sigma-Bilinearform schreiben können als Summe von Werten der Sigma-Bilinearform. Das war diese Eigenschaft BLF1. Das heißt, da kommen wir erstmal darauf, dass ich das auch schreiben kann als Summe über so Werte unter der Sigma-Bilinearform, wo jeweils hier dann nur noch einer dieser Summanden Lambda i mal bi drinsteht. Und das w schreibe ich weiter erstmal ab. Jetzt kann ich in jedem dieser Summanden aber auch noch die zweite Eigenschaft unserer Sigma-Bilinearform verwenden und diese jeweiligen Lambda i's rausziehen. Das mache ich als nächstes. Das heißt, ich schreibe wieder Summe. Das wird jetzt die zweite Eigenschaft und schreibe das als Lambda i mal F1 von Bi. Und jetzt gehe ich in diese einzelnen Einträge rein und schaue an, für jedes i kann ich da jetzt eben was mit dem w noch machen. Im Prinzip die gleiche Idee, auch da möchte ich diese Eigenschaften der Sigma-Bilinearform verwenden. Und das sieht dann jeweils so aus. Dass ich für jedes i, was dort auftaucht, diesen Ausdruck f1 von bi und w schreiben kann als, naja gut, als erstes setze ich b ein, b war genau die Summe von solchen, so eine Linearkombination mit diesen Koeffizienten μ1 bis μn, Delta. Und damit mache ich das Gleiche, was ich oben für die Lambdas gemacht habe, aber dadurch, dass ich jetzt im zweiten Eintrag bin, muss ich noch unser Sigma berücksichtigen. Das heißt auch hier, ich verwende diese Eigenschaften BLF1 und BLF2, aber was jetzt dort stehen wird, ist eine Summe, sagen wir j von 1 bis n, wo ich das Körperelement Delta j, was ich rausziehe, dabei jeweils noch mit Sigma abbilden. heißt, unser Wert f1 von b und w ist jetzt diese Summe. Und was hier steht, f1 von bi und bj, ist ja gerade der Eintrag an der Stelle ij in unserer Gramsci'schen Matrix, die zu f1 gehört. Und nach Voraussetzung ist diese Matrix genau gleich der Gramsci'schen Matrix, die zu f2 gehört, bezüglich der gleichen Basis. Das heißt, hier kann ich auch schreiben, oder kann ich das f1 an dieser Stelle, weil ich hier drin wirklich nur noch Basisvektoren stehen habe, das ersetzen durch f2. Das heißt, hier steht jetzt eine Summe immer noch f von 1 bis n. Delta j abgebildet mit Sigma und dann aber f2 von b. Und dann kann ich rückwärts das gleiche machen, was ich vorhin die ganze Zeit mit F1 gemacht habe. Ich habe genauso diese Eigenschaften für Sigma-Bilinearformen auch für F2. Das heißt, ich rechne das alles zurück und habe hier dann noch den F2 von Bi und W. Den ich jetzt mal hier in einem Schritt zusammenfasse, dass ich diese Linearitäten verwende. Und wenn wir unsere zwei Rechnungen jetzt zusammennehmen, dass ich einerseits f1 von v und w aufgeschrieben hatte, als diese Summe, wo jeweils drin steht, lambda i mal f1 von bi und w, und andererseits aber mein f1 von bi und w jetzt geschrieben habe als f2 von bi und w, dann nehme ich das zusammen. Und kann dieses F1 von V und W eben dann schreiben als so eine Summe, wo ich da hinten diese F1 von W und W ersetze durch F2 von W und W. Und wieder mache ich das Ganze rückwärts, was ich am Anfang in die eine Richtung gemacht habe, wo ich das V aufgedröselt habe als Linearkombination meiner Basisvektoren und dann diese Sigma-Bilinearform-Eigenschaften drauf geworfen habe, um das rauszuziehen. Das mache ich jetzt rückwärts und bastle mir aus dem Lambda E und dem Bi mein V zurück. Und erhalte hier F2 von V und B. Genau, das was ich habe. Das heißt, ja.
Eine Frage, wo wir dort in dieser ganzen Einführung zum ersten Mal Regel F1 und 2 zusammen anwenden, da steht da die Summe von der Buchstabe
J.
Delta. Ja, warum haben wir da noch Hochdelta
und das ist Sigma?
Und wo kommt das her?
Aus der Sigma-Bilinearform, weil wir laut dieser zweiten Eigenschaft für Sigma-Bilinearformen in der zweiten Komponente, wenn wir da Skalare rausziehen wollen, noch diesen Körperautomorphismus Sigma berücksichtigen müssen. Und das taucht erst hier auf, weil wir das davor für das V nicht brauchten, in der ersten Komponente und dann in der zweiten Komponente eben schon. Ja.
Und in der ersten Komponente, da haben wir auch die zweite Linearform verwendet. Aber da haben wir das Hochsigma nicht beigesetzt.
Genau. Wir brauchen es nur in der zweiten Komponente der zweiten Eigenschaft. Also die zweite Eigenschaft, BLF2 besteht ja aus diesen zwei Aussagen und die eine davon bezieht sich auf die erste Komponente, die andere bezieht sich auf die zweite Komponente. Genauso wie für die BLF1-Eigenschaft auch. Die erste bezieht sich auf die erste Komponente und also es stehen zwei Aussagen drin, eine bezieht sich nochmal auf die erste und auf die zweite Komponente. Das heißt, eigentlich könnte man es auch aufdröseln als vier getrennte Aussagen und nur in einer davon brauchen wir das Sigma. Ja? Okay. Andere Fragen? Dann soweit zu dieser Rechnung. Und das nächste ist doch wieder noch eine Definition für eine Eigenschaft, die solche Sigma-Bilinearformen haben können. Und zwar, wenn ich meine Sigma-Bilinearform F habe, dann möchte ich sie regulär nennen, falls ich diese Eigenschaft habe, dass für jeden Vektor V, der so ist, dass für alle anderen Vektoren, oder was heißt anderen, für alle Vektoren W aus V schon der Wert unter dieser Sigma-Bilinearform F von V, W das Nullelement des Körpers ist, dass das der Vektor, mit dem ich angefangen habe, das V dann der Nullvektor gewesen sein muss. Und für den Nullvektor ist es immer der Fall, dass wenn ich den Nullvektor nehme und mein V eben als Nullvektor setze, dann werde ich F von 0V mit W immer das Nullelement des Körpers erhalten. Und wenn es aber kein anderes V gibt, was das in Kombination mit allen anderen Ws macht, dann nenne ich die Sigma-Bilinearform regulär. Und diese Eigenschaft können wir auch noch ein bisschen anders charakterisieren. Das heißt, der nächste Satz gibt uns jetzt hier drei äquivalente Kriterien. Irgendein fester Automorphismus immer noch. Und mein F ist jetzt genau dann regulär, wenn ich diese zweite Aussage B habe, die so ein bisschen ähnlich aussieht, aber sich auf die zweite Komponente bezieht. Das heißt, eine alternative Charakterisierung von dieser Regularität wäre, wenn ich die gleiche Aussage nehme und es aber andersrum formuliere, bezogen auf ein V aus der zweiten Komponente. Das heißt, genau dann, wenn das einzige V, der einzige Vektor, für den diese Eigenschaft gilt, dass ich in Kombination F von W und V, immer der Nullelement des Körpers rausbekomme, wenn der einzige Vektor V, der das tut, der Nullvektor ist, dann ist das gleiche wie die Formulierung von vorher für die erste Komponente, also wenn F regulär ist. Oder auch äquivalent dazu eine Charakterisierung, die ich nutzen kann, wenn ich irgendeine geordnete Basisbedacht gegeben habe. Dann ist diese Regularität auch äquivalent dazu, dass diese Gramsche Matrix F, M von F und Bedach invertierbar ist. Und das ist ein ganz praktisches Kriterium. Wir hatten ja zum Beispiel letztes Mal am Dienstag schon dieses Standard-Skalarprodukt gesehen und haben festgestellt, dass wir dort zum Beispiel bezüglich der geordneten Standardbasis und als Gramsche Matrix die Einheitsmatrix des R3 erhalten haben. Das heißt, das wäre jetzt eine Möglichkeit zu begründen, warum dieses Standardskalarprodukt regulär ist, weil von dieser Matrix wissen wir, dass sie invertierbar ist. Genau. Wir beweisen den Satz.
davon, in welchem Schritt wir gleich sein werden, möchte ich die ganze Zeit wieder ein bisschen von meiner praktischen üblichen Notation haben. Das heißt, es soll wieder n einfach die Dimension des Vektors sein. Basiselemente, die ich für Äquivalenz von A mit C oder B mit C brauche, sollen wieder Namen haben, B1 und Bn. Und bezüglich dieser Basis möchte ich mir ja eine Gramsche Matrix anschauen. Die möchte ich im Folgenden dann A nennen. Mit Einträgen AJ. So. Wir starten mit der Richtung aus A folgt C. Das heißt, wir nehmen erstmal an, dass f regulär ist, mit der Definition, die auch noch dran steht, und wollen zeigen, dass dieses a invertierbar ist. Und dafür argumentieren wir mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems. Nämlich soll es so aussehen, oder soll das eben genau das lineare Gleichungssystem sein, was A als Koeffizientenmatrix hat und 0 als Lösungsvektor. Und wir wollen schauen, wie Lösungen von diesem Gleichungssystem überhaupt aussehen können. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine beliebige Lösung her von diesem linearen Gleichungssystem und nennen ihn. Nennen die Einträge Lambda, Lambda 1 bis Lambda n. Das soll eine Lösung sein. Das heißt, es gilt dann U mal meine Matrix A wird der Nullsatz. Dann schaue ich mir für die einzelnen Einträge dieses Lösungsvektors an, was das denn heißt. Ich fange an mit meinetwegen dem ersten Eintrag. Ich möchte, und den erhalte ich, wenn ich hier meine Zeile U multipliziere mit der ersten Spalte von A. Das heißt, was hier steht, wird eine Summe, sagen wir I von 1 bis N, über meine Lambda I mal die Einträge der ersten Spalte von A, also A I1. Aber die kennen wir oder die können wir schreiben unter Verwendung der Tatsache, dass A eben unsere Gramsche Matrix für unser F ist. Und dann sieht es so aus, dann haben wir hier eine Summe, wo jeweils steht, Lambda I mal f von di und b1. Das sind die Einträge der Gramsche Matrix in der ersten Spalte. Das gleiche kann ich noch für die anderen Spalten von A machen, beziehungsweise für die anderen Komponenten unseres Lösungsvektors. Auch da wird jeweils immer der Eintrag 0 rauskommen und es wird jeweils sein, was ich erhalte, wenn ich diese Zeile U, Lambda I's, multipliziere mit der passenden Spalte von A. Das heißt, das Letzte, was ich daraus bekommen werde, wäre dann die Ente-Spalte. Da habe ich hier diese Einträge A, I, N. Beziehungsweise F von B, I und B, N. Jetzt wollen wir irgendwie diese Regularität verwenden, und zwar für einen Vektor, den wir uns definieren als Linearkombination unserer Basisvektoren, wo diese Lambdas, diese Lambda i, genau die Koeffizienten sind. Und das mache ich drin. Der Sigma-Bilinearform. Das heißt, von dann kann ich jetzt nämlich genau das gleiche tun, was wir vorhin auch getan haben. Wieder Eigenschaften der Linearform verwenden, um diese Summe und diese Skalarmultiplikation, die wir für b haben, aus dem Wert der Sigma-Linearform rauszuziehen. Und wir erhalten als Wert eine Summe über μ i abgebildeten Sigma mal der jeweilige Wert f von v und bi. Hier wieder aufpassen, dadurch, dass wir das für die zweite Komponente machen, unser W steht in der zweiten Komponente, müssen wir beim Rausziehen des Menüs eben nochmal das Sigma abbilden, genau wie vorher. Und für diesen Wert F von V und BI haben wir aber eben gerade gezeigt, dass die alle 0 werden, das heißt, dann ist auch die Summe 0. Und damit haben wir das, was wir wollten, um unsere Regularitätseigenschaft verwenden zu können. Nämlich, wir haben ein V gefunden, sodass für ein beliebiges W aus V dieser Wert F von V und W, das schon das Nullelement des Körpers wird. Und weil F regulär ist, wissen wir jetzt, dass dann dieses V schon der Nullvektor gewesen sein wird. Wenn aber unser V jetzt der Nullvektor ist und unser B dann ja eine Basis war, dann heißt das, dass diese Lambda 1 bis Lambda n alle schon 0 gewesen sein müssen. Und die hatten wir aber ja aus unserem Koeffizientenvektor U. Das heißt, jetzt ist unser U schon 0. Unseres linearen Gleichungssystems. Das heißt, wir haben angefangen mit einer beliebigen Lösung und herausgefunden, dass diese Lösung in Wirklichkeit schon ein Nullvektor ist. Also hat dieses lineare Gleichungssystem nur genau eine Lösung, nämlich nur diese Nulllösung. Und wenn unser Gleichungssystem eindeutig lösbar ist, dann wissen wir, dass die zugehörige Koeffizientenmatrix voll und ganz haben muss. Das schreiben wir dann auf. mit Satz 7.4e verbunden. Da gibt es ein Kapitel zu den linearen Gleichungen, diese Richtung, wo man was findet, mit dem man dann kurz sagen kann, okay, wir haben das eine lösbar, also hat unsere Koeffizienten mal das von Rang. Und was wir dann auch wissen, ist, man kann dann sehen, der Tür. Und das wollte ich zeigen. Das ist C. Thank you. und um B zu zeigen, müssen wir herausfinden, dass unter diesen Bedingungen und nach dieser Wahl von V dann V nur der Nullvektor sein kann. Dafür wollen wir als erstes wieder diese Bedingung, die wir jetzt für jedes W aus V haben, auch für unsere Basisvektoren formulieren. Das geht, weil wenn es für jedes W aus unserem Vektorraum geht, dann geht es insbesondere auch für unsere Basisvektoren. Das heißt, wir schreiben auf, dass insbesondere für jedes J, das ich eben haben kann, von 1 bis n schon null rauskommt, wenn ich eben meine Sigma-Linearform anwende auf den J-ten Basisvektor zusammen mit V. Wenn ich mir diesen Ausdruck hernehme und da meine Darstellung von V einsetze, dann erhalte ich, genau wie wir das jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, beziehungsweise ich setze es erstmal ein und danach machen wir das gleich, was wir jetzt ein paar Mal gemacht haben. Hier steht dieses V, was ja war Summe e von 1 bis n über meine Lambda i mal dt. Und das, was wir immer gemacht haben, ist, diese Sachen rauszuziehen. Wir sind wieder im Fall, dass wir in der zweiten Komponente sind. Das heißt, beim Rausziehen von dieser Skalarmultiplikation muss ich das Sigma beachten. Und was hier rauskommt, ist eine Summe e von 1 bis n, in der jeweils mein Lambda i steht mit dem Sigma abgebildet und dann meine Sigma-Linie von f von bj und bi. F von bj und bi ist aber genau der Eintrag aji in meiner Gramsci'schen Matrix. Einfach da, was folgt, wie diese Gramsci'sche Matrix definiert war. Und das könnten wir aber auch dann also interpretieren als einen Wert jeweils im Lösungsvektor unseres linearen Gleichungssystems. Nämlich ist diese Summe von 1 bis n über Lambda i mal Sigma und diesen a j i genau das, was rauskommt, wenn ich meine so eine Zeile mit Koeffizienten, wo jeweils Lambda i mal Sigma abgebildet ist, multipliziere mit so einer Spalte von also so einer Spalte a j in meiner transformierten Matrix A, von A. Und dadurch, dass ich das für jedes J machen kann, ist insgesamt das, was rauskommt, wenn ich diesen Koeffizientenvektor nehme, der eine Lösung für mein lineares Gleichungssystem. Ein Beispiel für die erste Spalte. Die erste Spalte von A transponiert besteht aus dem den Einträgen der ersten Zeile von A. Das heißt, das sind genau die Werte A11, A12, A13 und so weiter bis A1n. Das sind genau die Werte, die hier für J gleich 1 stehen würden. Und was dann rauskommen würde in dieser Summe, haben wir gesagt, muss 0 sein. Wenn wir das für jedes J machen, kommen wir insgesamt darauf, okay, dieser Koeffizientenvektor hier ist eine Lösung unseres linearen Gleichungssystems. Von dem hatten wir ja aber schon festgehalten, dass es eindeutig lösbar ist und dass die einzige Lösung der Nullvektor ist. Das heißt, das, was hier steht, Lambda 1 plus Sigma bis Lambda n plus Sigma, ist der Nullvektor in K auf n. Und weil unser Sigma ein Körperautomorphismus war, folgt jetzt daraus, dass diese Einträge Lambda 1 plus Sigma alle 0 sind, dass die entsprechenden Lambda-Ns alle schon 0 waren. Und da die aber unsere Linearkombination für das V bilden, muss jetzt unser V schon der Nullvektor gewesen sein. Das war das, was wir zeigen wollten. Die Ideen, die wir brauchen, haben wir im Prinzip jetzt schon alle gesehen, auch für den Rest des Verweises. Fragen bis dahin? Ja.
Wir sind hier?
Ja,
okay. Also, wie sind wir das? Das ist ein
Wir bräuchten jetzt für unsere Äquivalenz noch aus B folgt A. Tatsächlich ist aber mit das Praktischste, diesen Umweg über C nochmal zu gehen und quasi die gleichen Argumente nochmal zu machen. Das heißt, wir schreiben es jetzt auf als aus B folgt auch C und aus C folgt auch A. Das sieht ähnlich aus wie das, was wir schon gemacht haben, nur ich schreibe es vielleicht noch ein bisschen knapper auf. Wenn da an Stellen vielleicht Lücken sind, dann ist es ausführlicher in diesen ersten Teilen aus A folgt C und aus C folgt B. Und zwar, wenn wir zeigen wollen, aus B folgt C, dann haben wir diese Charakterisierung, die so ähnlich aussieht wie unsere Definition von Regularität, aber eben für die zweite Komponente. Und wir wollen zeigen, dass A invertierbar ist. Betrachten dazu wieder das lineare Gleichungssystem, was wir gerade schon betrachtet haben, mit als Koeffizientenmatrix der Transponierten von A. Wir machen es wie im Schritt aus A folgt C und nehmen uns davon wieder eine Lösung her. Wieder sagen wir mit Einträgen Lambda 1 bis Lambda n. Und wir nehmen uns wieder einen Vektor aus unserem Raum V her, den wir mit Hilfe dieser Koeffizienten als Linearkombination darstellen können. Diesmal verändern wir die Koeffizienten aber noch und sagen nämlich, V soll die Summe sein von Lambda 1 abgebildet mit der inversen Abbildung von Sigma mal B1 plus das gleiche für den Index 2 und so weiter und so weiter bis zum Index n, wo wir unser Körperelement Lambda n abbilden mit Sigma minus 1 und das multiplizieren mit bn. Das dürfen wir machen, weil unser Sigma ein Körperautomorphismus ist, der ist bijektiv. Das heißt, wir können dieses Sigma minus 1 bilden und genau wie in unserem ersten Schritt schauen wir dann, was passiert, wenn wir den Wert der Sigma-Bilinearform uns anschauen von Kombinationen aus einem Basisvektor und diesem V. Nur ist es diesmal andersrum. Vorhin hatten wir dann sowas wie f von V und irgendeinem Basisvektor. Diesmal haben wir f von irgendeinem Basisvektor und V, also nur andersrum. Das heißt, wir sagen f von dj und V. Schreiben wieder, sieht es aus wie. Das ist erstmal die Summe über so Werte f von bj und lambda i, abgebildet mit sigma minus 1 mal bi. Und weil wir jetzt hier in der zweiten Komponente sind, wenn wir da unseren Koeffizienten noch rausziehen wollen, dann müssen wir das, was hier steht, mit sigma abbilden, aber lambda i hoch sigma minus 1, abgebildet mit sigma, wird lambda i selber. Das heißt, was hier steht, wird eine Summe lambda i mal f von bj und bi. Hier setzen wir wie vorhin ein, dass unsere f von bj und bi die Einträge unserer Gramsci Matrix sind. Das heißt, da steht die Summe über so Summanden lambda i mal a
J.
I. A an der Stelle J, I ist aber genau A transformiert an der Stelle I, J. Das heißt, was da steht, ist in Wirklichkeit der J-te Eintrag in dem, was rauskommt, wenn ich meinen Koeffizientenvektor Lambda 1 bis Lambda N mit A transponiert multipliziere. Und weil wir das kennen, weil wir wissen, was rauskommt, wenn wir Lambda 1 bis Lambda, diesen Koeffizientenvektor Lambda 1 bis Lambda N mit A transponiert multiplizieren, nämlich der Nullvektor, wissen wir, dass jeder Eintrag, der bei sowas rauskommt, eben selber Null sein muss. Einfach aufgrund der Wahl von unserem Lambda 1 bis Lambda N, weil wir das gewählt hatten als Lösung dieses linearen Gleichungssystems. Und das war im Prinzip schon der Teil, der jetzt so ein bisschen anders aussah als für die Richtung aus A durch C, weil wir hier jetzt eben das gleiche für die zweite Komponente gemacht haben, noch das Sigma berücksichtigen mussten und in einem anderen Gleichungssystem gearbeitet haben mit A transponiert. Aber der Rest ist dann noch ähnlicher. Deswegen schreibe ich das jetzt mal kurz. Also wieder wie in der ersten Richtung, die wir schon hatten. Wo wir jeweils unsere Eigenschaften der Binomialform verwendet haben, um zu zeigen, dass dann sogar für alle W aus V diese Aussage gilt. So. Und wenn wir unser V jetzt so haben, dass eben genau das gilt, dass für alle W aus V unser Wert F von W und V schon 0 wird, dann ist nach unserer Voraussetzung B jetzt V der Nullvektor. Dann sind diese ganzen Koeffizienten in unserer Linearkombination von Basisvektoren jeweils 0 und damit ist das U, was wir vorhin als Lösung unseres linearen Gleichungssystems gewählt haben, der Nullvektor in K hoch N. Und weil wir für eine erstmal beliebig gewählte Lösung gezeigt haben, dass sie schon der Nullvektor ist, ist unser lineares Gleichungssystem eindeutig lösbar und dementsprechend wieder unsere Koeffizientenmatrix invertierbar. Die Richtung von C nach A ist ähnlich wie die Richtung von C nach B. Dementsprechend auch die nur kurz. diesmal arbeiten wir wieder in dem gleichen System mit Koeffizienten Matrix A. Und dadurch, dass wir A und C als invertierbar annehmen, ist dieses jetzt eindeutig lösbar. Und um die Bedingungen aus der Definition von Regularität nachzuprüfen, wählen wir ein V aus unserem Vektorraum so, dass eben in Kombination mit jedem W aus dem Vektorraum schon mein Wert unter der sigmoidalen Linearform f von v, v gleich 0 ist. Wenn ich für dieses v mir jetzt eine Darstellung als Linearkombination meiner Basisvektoren hernehme, sagen wir μ1 bis μn. Und so weiter, mit n mal bn. Dann ist, so wie wir das ähnlich schon gesehen haben, jetzt der Koeffizientenvektor mu1 bis μn eine Lösung unseres linearen Gleichungssystems. Und wenn der Koeffizientenvektor eine Lösung unseres linearen Gleichungssystems ist, von dem wir aber festgehalten haben, dass es nur die Nulllösung hat, dann sind in Wirklichkeit diese Koeffizienten alle schon Null und dann ist unser Vektor V schon der Nullvektor. Das ist jetzt knapper aufgeschrieben, aber die gleiche Argumentation steht im Prinzip schon in der Richtung aus C folgt B. Und damit sind wir mit dem Beweis für diesen Satz fertig. Summe
wo der Laufindex, also wir haben summiert über i und das stand in der, in dem Basisvektor, der jeweils in der ersten Komponente stand. Das heißt, da stand unter der Summe dann sowas wie f von bi, bj. Das heißt, wir haben über die sind über die Zeilen durchgegangen und haben da den Index verändert. Hilft das?
Mir nicht ist ganz. Noch nicht ganz klar, was uns halt dieser Unterschied bringt, dass wir halt über die Spalten und die Zeilen gehen.
Die Idee ist immer, dass wir so einen Ausdruck, wo einmal ein beliebiger Vektor und einmal ein Basisvektor drinstehen, schreiben wollen als einen Eintrag in der Lösung des jeweiligen Gleichungssystems. Und wenn die Situation so rum ist, dass hier in der ersten Komponente ein fester Basisvektor steht und in der zweiten Komponente ein beliebiger Vektor, den ich so als eine Summe schreiben kann, als Linearkombination, wo eben mehrere alle Basisvektoren auftauchen können, dann wird es so aussehen, dass das eine Summe wird, wo der Laufindex eben das verändert, was hier in der zweiten Komponente passiert. Und das ist aber der Index, der hier bei dem Eintrag i und i die Spalte bestimmt. Das heißt, ich habe irgendwie so eine Summe von Koeffizienten lambda i und verändere hier die Spalte. Aber wenn ich die Matrixmultiplikation mir anschaue, dann brauche ich bei der zweiten Matrix, mit der ich multipliziere, ja etwas, wo ich die Zeilen durchgehe. Also wenn ich einen Wert habe, dann multipliziere ich eine Zeile mit einer Spalte. Das heißt, ich brauche bei dem zweiten etwas, wo ich in der jeweiligen Spalte Zeile für Zeile für Zeile durchgehe. Das heißt, ich kann es schreiben als Summe über etwas, wo ich hier den Index entlang meiner Zeile verschiebe und in dem A die einzelnen Zeilen durchgehe. Und hier habe ich jetzt was, diese A, J, I, wenn ich das I verändere, verändert die Spalte. Ich möchte aber die Zeile verändern, also muss ich das für Einträge der transponierten Matrix anschauen. Damit ich, wenn ich in A, J, I das I verändere, die Zeile verändere. Besser? Okay. Andere Fragen? Dann können wir zu dem kommen, was ich am Dienstag schon kurz angekündigt habe. Es gibt einen Basiswechselsatz. Wir haben festgestellt, diese Gramsche Matrix, durch die wir unsere Sigma-Bilinearform beschreiben, kann davon abhängen, welche Basis ich gewählt habe. Und jetzt haben wir eine Aussage darüber, wie ich eine Beziehung herstellen kann. Ich habe zwei geordnete Basen jetzt, B-Dach und C-Dach. Ich nehme mir dafür jeweils eine Gramsche Matrix her bezüglich der gleichen Sigma-Bilinearform F.
Und mit Hilfe einer Basiswechselmatrix A kann ich von der einen zur anderen kommen. Und zwar brauche ich dafür einmal diese Basiswechselmatrix A selber und ich schaue mir noch so eine Matrix D an, in der ich jeweils die Einträge von A mit Sigma abbilde, bilde davon die transponierte und dann habe ich die Beziehung, dass meine Gramsche Matrix bezüglich der Basis C-Dach das gleiche ist, wie wenn ich erst meine Basiswechselmatrix von C nach B, die ich A genannt habe, nehme, das multipliziere mit der anderen Gramschen Matrix bezüglich dieser anderen Basis und als nächstes von rechts noch dran multipliziere diese transponierte von der Matrix D, die ich aus A erhalten habe, indem ich jeden Eintrag mit Sigma abgebildet habe.
Das war eine Zeit. Wir geben wieder als erstes unseren Basiselementen Namen. Die eine soll bestehen aus B1 aus Bn, die andere aus C1 bis Cn. Und wir überlegen als erstes, was es eigentlich für diese Basiselemente bedeutet, dass A jetzt eine Basiswechselmatrix von C nach B ist. Und zwar immer, wenn ich mir und meinen irgendeinen Basisvektor CI jetzt schreiben möchte mit Hilfe der Basisvektoren aus BDA, dann tue ich das, indem ich von mir, sagen wir L von 1 bis N, über die Koeffizienten aus der passenden Zeile in A, nämlich der i-ten Zeile, und dann jeweils mit den entsprechenden Basisvektoren aus B-Dach. Das ist eine Eigenschaft eben von Basiswechselmatrizen oder allgemeiner von Abbildungsmatrizen. Das heißt, ich kann mein CI beschreiben und genauso kann ich einfach das gleiche nochmal für einen anderen Basisvektor CJ schreiben und den dann meinetwegen da nehme ich dann die J-Zeile, also die Einträge A, J, K von meiner Matrix A. Und für je zwei solche Vektoren aus meiner Basis C da, kann ich mir dann anschauen, was die Sigma-Bilinear von da macht. Das heißt, ich gucke mir an, F von C und C J, setze diese Darstellung der Vektoren C und C J ein, die ich gerade aufgeschrieben habe, verwende dafür, jetzt habe ich wieder hier in meiner Sigma-Bilinearform so Sachen drinstehen, die ich abbilden möchte und die irgendwelche Linearkombinationen sind. Das heißt, ich mache das Gleiche, was wir schon die ganze Zeit machen. Ich mache es erstmal hier für den ersten Eintrag. Ich verwende die Linearität, die wir haben, um das rauszuziehen. Das heißt, ich schreibe es jetzt nicht mehr als f von der Summe, sondern als Summe über irgendwelche Werte f von. Fange, wie gesagt, an mit dem, was hier in der ersten Komponente passiert. Da muss ich noch nicht das Sigma berücksichtigen, sondern ich erhalte das, was hier steht, als Summe über mein läufiges L, wo ich jeweils das AIL rausgezogen habe und hier dann noch steht F von BL mit dem, was wir für unseren zweiten Basisvektor C dort aufgeschrieben haben. Wenn ich das Gleiche für die zweite Komponente mache, also für unser CJ, muss ich diesmal unseren Automorphismus Sigma berücksichtigen. Das heißt, ich schreibe hier den Anfang ab, ich habe immer noch eine Summe über L. Als nächstes habe ich aber in meiner Summe über das, was hier bei dem CJ passiert, Summe über K, wenn ich da meinen Koeffizienten A auf K rausziehe, dann muss ich den noch abbilden mit Sigma. Und dann steht hier noch F von BL und BK. Das sortiere ich einmal kurz um hier hinten. Das heißt, das wird, ich schreibe ab, Summe über L, A und L, Summe über K und schreibe jetzt hier einmal F von BL und K. Und schreibe dahinter dieses AJK abgebildet mit Sigma. Aber Einträge von A abgebildet mit Sigma waren ja genau die Einträge von D. Das heißt, ich schreibe das jetzt als DJK. Und dann gucke ich, was das ist. Mein DJK. Na gut, okay, es ist der JK-Eintrag von D. Genauso kann ich sagen, es ist der KJ-Eintrag von D transponiert. Mein F von BL und BK ist der Wert meiner Gramsche Matrix bezüglich B an der Stelle LK. Das heißt, was ich hier habe, ist eine Summe, wo ich K als Laufindex habe und dann den LK-Eintrag von dieser Matrix multipliziert mit dem KJ-Eintrag von dieser Matrix und was rauskommt, ist genau der LJ-Eintrag von dem Produkt dieser Matrix. Wenn man sich überlegt, wie Matrizenmultiplikation funktioniert und wie man die entsprechenden Einträge explizit aufschreiben kann, dann wird diese Summe genau der LJ-Eintrag von dem Produkt der Matrizen, die ich hier gerade herausgefunden habe, also von meiner Gramsche-Matrix bezüglich E da, multipliziert mit E transponiert. Na, und dann mache ich das gleich nochmal. Ich habe hier schon wieder so eine Summe stehen. Ah, okay, mein L ist der Laufindex und ich habe hier vorne was stehen, das sieht aus wie A, I, hier hinten etwas, was ich herausgefunden habe, ist der LJ-Eintrag von der anderen Matrix. Das heißt, ich schaue mir wieder an, wie sieht die Matrizenmultiplikation aus, die genau solche Einträge produziert, und erhalte, dass das zusammen insgesamt dann der IJ-Eintrag ist. Von dem, was rauskommt, wenn ich als erstes A nehme, was hier vorne steht, und dann dieses hier, was ich schon habe, nämlich das Produkt aus dieser ganzen Matrix bestimmten Beta und des transponierten von D. Das heißt, jetzt habe ich eintragsweise schon das gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich habe mir einen Eintrag hergenommen aus meiner ganzen Matrix bezüglich der Basis Zeta, nämlich der Eintrag an der Stelle J, und habe herausgefunden, okay, das ist auch genau der Eintrag an der Stelle J in diesem Produkt. Und das war alles, was wir zeigen wollten. Das ist unser Basiswechselsatz. Das heißt, so können wir jetzt, wenn wir wieder so eine Situation haben, wie wir sie auch beim letzten Mal schon gesehen haben, dass wir für eine Sigma-Bilinearform irgendwie Gramsche Matrizen bezüglich verschiedener Basen gegeben haben, auch wissen, wie wir zwischen denen hin und her kommen mit solchen Basiswechselmatrizen. Und je nachdem, was das Sigma ist, ich meine, okay, wenn unser Körperautomorphismus Sigma einfach die Identität ist, was ja ein Spezialfall ist, der auftreten kann, dann reicht uns diese Basiswechselmatrix A und eben ihr transponiertes. Wenn wir ein allgemeineres Sigma haben, was nicht unbedingt die Identität ist, dann müssen wir dieses Sigma auch berücksichtigen, indem wir für einen der Faktoren in diesem Produkt von Matrizen noch die Einträge unserer Basiswechselmatrix mit Sigma abbilden. Fragen? Ja.
Ich habe eine Frage. Also man kann sich ja A quasi als ganz normale Abbildungsmatrix vorstellen, mit ja. den Einträgen A, J, das sind ja Körperelemente.
Ja.
Bei D, wenn man dann die ganzen Körperelemente abbildet, das verstehe ich noch nicht ganz, wie das funktioniert, weil bei der Binärform hat man ja als Startreich V Kreuz V.
Genau, bei der Bilinearform schon. Das Sigma ist aber erstmal nur der Körperautomorphismus, den wir benutzen, um unsere Sigma-Bilinearform dann zu definieren. Das ist nicht das gleiche wie die Bilinearform selbst, sondern wir haben Sigma, das ist ein Automorphismus von K, der bildet Körperelemente auf Körperelemente ab, und wir haben F, für das wir das Sigma brauchen, und das eben unsere Sigma-Bilinearform ist, die Paare von Vektoren auf Körperelemente abbildet. Weitere Fragen? Dann würde ich behaupten, reicht es an Stoff für heute. Es geht dann nächste Woche wieder mit Frau Waldecker weiter, mit noch weiteren Resultaten, was man mit diesen Bilinearformen so machen kann. Und es werden aber durchaus auch dann wieder Beispiele kommen. Das hatten wir jetzt heute nicht so, aber das kommt auch wieder. Dann war es das von mir. Danke.